Die Sommerpause in Freiburg, aber auch in Brüssel geht jetzt langsam zu Ende. Morgen wird der Innenausschuss des Europäischen Parlaments seine Beratung und seine Anhörung über das Ausspähungsprogramm von NSE und Co. aufnehmen. Ich begrüße jetzt am Telefon den Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Erstmal guten Morgen nach Berlin, ne?
Guten Morgen nach Freiburg.
Ja, gut. Das Thema, was ja in der Sommerpause dann noch weiter hohe Wellen geschlagen hat, ist der Umgang mit dem enthüllenden Guardian beziehungsweise den Reportern oder den Redakteuren des Guardians und ihren journalistischen Mitarbeitern. Der Lebens- und Arbeitspartner David Miranda wurde am 19. August in Heathrow unter der Anklage des Antiterrorgesetzes festgesetzt und er wurde genötigt und gezwungen, seinen Computer auszuliefern. Zugleich wurde im Zuge dieser Beschlagnahmeaktion des britischen Geheimdienstes bekannt gemacht vom Guardian, dass der Guardian selbst unter Pression und auf Weisung direkt der Downing Street, also Cameron und Clegg, seine Dokumente auf den Festplatten hatte vernichten müssen. Ist die Pressefreiheit in Europa an diesem Beispiel überhaupt noch existent oder wie soll man das ausdrücken, die Vorgänge, die wir aus Großbritannien dort vernehmen mussten?
Es gibt schon nach wie vor Pressefreiheit in Europa, allerdings muss man sich Land von Land zu Land sehr sorgfältig anschauen und gerade was Großbritannien angeht, ist das, was wir da gerade so zu sehen bekommen, über die letzten Wochen schon ein bisschen besorgniserregend, weil Großbritannien eigentlich ja als das Mutterland der Pressefreiheit gilt und eine große, stolze Tradition hat, von der auch wir gerade als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel profitiert und gelernt haben. Insofern ist das schon sehr überraschend und zeigt, dass man auch da, wo man es vielleicht nicht erwartet, immer wieder um Pressefreiheit kämpfen muss und die neu erringen muss.
Jetzt ist ja für unsere Verhältnisse, um das auch nochmal zu vergleichen, das ist ja ein relativ schwieriger. In der Bundesrepublik hat sich ja ein langer Kampf entwickelt um die Frage auch des Quellenschutzes, des journalistischen Quellenschutzes. Nun ist der nicht grenzenlos. Auch dort gibt es mögliche Beschlagnahmemöglichkeiten. Aber dass einfach ein Mitarbeiter einfach festgehalten wird und einfach gesagt wird, jetzt machen wir mal Terrorismusverdächtigung, das ist schon außergewöhnlich, wird auch, das muss man dazu sagen, auch in Großbritannien, auch von den Autoren des damaligen Antiterrorismusgesetzes, teilweise sehr kritisch gesehen.
Ja, also das genau, es sind ja zwei verschiedene Vorgänge, die auch juristisch, glaube ich, ganz verschiedene Tragweiten oder ganz verschiedene Anknüpfungspunkte haben. Also das eine ist diese Festsetzung von David Miranda, dem Lebensgefährten von Glenn Greenwald, diesem Guardian-Reporter. Der war eindeutig als journalistischer Mitarbeiter unterwegs mit Datenmaterial, Festplatten und so weiter und genau wurde eben unter Berufung auf diese Antiterrorgesetze festgehalten. Das hatte diese Gesetze haben überhaupt nichts mit journalistischer Tätigkeit zu tun, zielen auch überhaupt nicht darauf ab, sondern zielen darauf ab, eben eigentlich Leute, bei denen Anlass zu der Befürchtung besteht, die könnten in irgendwelche Terrorakte oder Planungen und so weiter verwickelt sein, die festhalten zu können, allerdings mit eben sehr schwachen rechtsstaatlichen Kontrollen, was auch das Problem dabei ist. Und das hat in der Tat auch schon vor diesem Vorfall, ist auch in Großbritannien umstritten. Man hat zum Beispiel bei diesem Fall David Miranda knapp 9 Stunden lang, also praktisch die gesamte überhaupt erlaubte Zeit festgehalten. Danach hätte man ihn dann irgendwie einem Richter vorführen müssen. Und das passiert höchst selten. Also die allermeisten Fälle, da ist das vielleicht 1 Stunde, dann werden die Leute ein bisschen verhört und dann lässt man sie wieder ziehen, außer er hatte sich da einen Verdacht. Also das war schon sehr auffällig und sieht schon sehr nach Einschüchterung aus und ist eben vollkommen sachfremd. Es gibt auch, dieses Gesetz ist eben sehr weit gefasst. Es gibt dann Ausführungsbestimmungen, die allerdings durchaus sagen, man soll das jetzt nicht so für irgendwas nehmen. Und wenn dann nun konstruiert wird, was dieser Datentransport für einen Investigativjournalisten mit Terrorismus zu tun haben könnte, das ist schon sehr konstruiert.
Der andere Fall war ja der Guardian selbst, der dann das im Zuge der Miranda-Festsetzung und der Beschlagnahmung seiner Unterlagen auch publiziert hat, nämlich dass die Regierung direkt und zwar und Androhung auch, dass ihnen dann Schlimmeres noch sie zu befürchten hätten, im Prinzip die eigene Quellen, die er bekommen hat, dann vernichtet hat. Also das ist ja auch ein Vorgang, der beispielslos ist, oder ich weiß es nicht, vielleicht ist er gar nicht so beispielslos in Großbritannien.
Also sollte es in Großbritannien solche Fälle schon gegeben haben, dann weiß ich noch nichts davon. Aber das ist ein Fall, der tatsächlich, der einem erstmal die Kinnlade ein wenig offen stehen lässt. Denn natürlich würde man also nach unserem Rechtsverständnis denken, dass, also wenn sowas ist, überhaupt möglich sein sollte, dann natürlich nur mit richterlichem Beschluss. Und dann, also das Erste, was ein deutscher Redakteur in so einer Situation machen würde, wäre eigentlich vor Gericht gehen und sagen, Moment, hier passieren ganz seltsame Dinge, einstweilige Verfügung, jetzt diese Daten lassen wir erstmal sozusagen einfrieren und dann schauen wir weiter. Ja. Und das ist in Deutschland immer wieder passiert, angefangen mit der Spiegel-Affäre Anfang der 60er Jahre und der jüngste, also der letzte ganz große Fall, der bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, war vor ein paar Jahren
Cicero.
Die sogenannte Cicero-Affäre, wo eben auch eine Redaktion durchsucht wurde, im Prinzip auf der Suche nach, rauszufinden, woher ein Reporter dort geheime Dokumente des Bundesnachrichtendienstes hatte. Und das ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, das war so geht es nicht. Es gibt hier Pressefreiheiten, die beinhaltet auch, dass Quellen geschützt sind und man Recherchematerialien eben, dass die geschützt sind und nicht einfach beschlagnahmt werden dürfen. Und das zeigt eigentlich auch schon, wo das Problem liegt, denn es gibt in Deutschland auch immer von behördlicher Seite, von Ermittlungsbehörden Versuche, solche Dinge zu tun. Und das scheitert regelmäßig spätestens am Bundesverfassungsgericht, was daran liegt, dass wir eben in der Verfassung, im Grundgesetz, den Schutz der Pressefreiheit haben und das Verfassungsgericht das dann sehr hoch hält. Und das gibt es bei aller Tradition in Großbritannien eben so nicht, weil es keine Verfassungen gibt, die so kodifiziert wäre. Und es gibt tatsächlich in Großbritannien erst seit 1998 ein Menschenrechtsgesetz, das aber eben ein einfaches Gesetz ist und mit anderen Gesetzen, die dann Geheimschutz, nationale Sicherheit und so weiter schützen, konkurriert auf gleicher Ebene. Und das zeigt sich jetzt, ist eben ein relativ schwacher Schutz.
Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die EU-Grundrechtecharta und morgen wird ja auch, wie gesagt, der Innenausschuss des Parlaments die Anhörung darüber aufnehmen. Der Witz ist ja nun, dass im Zuge sowohl von Tempora, aber auch der Guardian-Affäre die EU-Kommission selbst darauf hingewiesen hat, Parlamentarier bestreiten das jetzt zwar, dass die Briten zu Recht sich darauf berufen können, dass sie zwar die EU-Grundrechtecharta mit der inkludierten Pressefreiheit ratifiziert haben, aber sie sich Vorbehalte genommen haben. Das ist zwar nach allgemeiner oder nach vorherrschender Auffassung letztendlich strittig oder unstrittig, dass es falsch sei, aber solange es kein Gericht, in diesem Fall der Europäische Gerichtshof, festgestellt hat, wird das wohl auch die britische Regierung mit dieser Position durchkommen.
Ja, also da verlässt es mich juristisch jetzt irgendwann tatsächlich.
Ja.
Allerdings,
ja.
Allerdings ist es natürlich, es widerspricht dann irgendwann auch dem Geiste einer Menschenrechtscharta, wenn man sich dann Ausnahmen vorbehält, die zu so einem Ergebnis führen, dass man dann ziemlich willkürlich und so eben, wie gesagt, sogar ohne richterliche Anordnung Quellen beschlagnahmen oder vernichten kann in diesem Fall. Das Problem ist ein bisschen, der Guardian-Chefredakteur hat sich ja dann verschiedentlich geäußert zu diesen Vorgängen und hat das auch ja selbst publiziert gemacht, zunächst etwas kryptisch, andeutungsweise geschildert. Das Problem ist, womit die Regierung gedroht hat, war offensichtlich, wenn ihr nicht kooperiert und diese Daten nicht rausrückt oder zerstört, werden wir einen richterlichen Beschluss herbeiführen und das wäre auch so eine Art einstweilige Verfügung gewesen, die wohl auf ein Veröffentlichungsverbot zu Dingen hinausgelaufen wäre. Und das wollte der Guardian ganz offensichtlich nicht riskieren und hat deswegen sich auf diese bizarre, symbolische, aber vollkommen sinnlose Aktion eingelassen, dann zwei Computer oder zwei Festplatten im Keller des Redaktionsgebäudes zerstören zu lassen, in dem Wissen, dass die Daten, die da drauf waren, offensichtlich längst ganz woanders auch kopiert und gespeichert waren.
Ja, die waren ja bei vielen, glaube ich, sogar schon gespiegelt. Herr Spiegel hat ja auch gute Auszüge daraus in den USA.
Ja, also Glenn Greenwald, dieser Reporter, der diese Dinge federführend macht, diese Edward Snowden-Enthüllungen, hat verschiedentlich auch gesagt, dass er an ganz verschiedenen Stellen seine Daten deponiert hat aus Sicherheitsgründen. Also man darf davon ausgehen, dass bei so einer Aktion oder auch bei dieser Beschlagnahme in Heathrow die Daten dann zwar, also ein Datenträger verloren geht und vielleicht bei dieser Beschlagnahme die Daten auch dann in die Hände britischer Behörden fallen und die sich jetzt an der Entschlüsselung abarbeiten, aber die Daten sind sehr wahrscheinlich nicht verloren für die Reporter. Aber trotzdem ist natürlich das Signal, das davon ausgeht, sehr seltsam und sehr beunruhigend, dass Regierungsvertreter und Geheimdienstvertreter da einmarschieren und eine Redaktion so versuchen können einzuschüchtern.
Wie gesagt, morgen wird der Innenausschuss des Europaparlaments mit schwachen Kompetenzen, muss man dazu sagen, darüber beraten und seine Anhörung machen. Wenn man mal nach vorne schaut, was wären dann die Forderungen aus der Perspektive von Reporter ohne Grenzen in Bezug auf die europäische Ebene in der Garantie der Pressefreiheit?
Also eine Forderung ist natürlich, dass tatsächlich solche Dinge, also solche Ausnahmeregelungen sind inakzeptabel, wie sich da zeigt. Ansonsten ist das gar nicht so leicht, wie man das, was jetzt zurzeit mit den ganzen Datenüberwachungsgeschichten passiert, in griffige Forderungen fast, weil die Frage ist, wo greift man an? Weil das, was wir jetzt immer wieder hören in letzter Zeit, ist, dass die Geheimdienste dann sagen, also das bei uns zum Beispiel das Argument, mit dem die Regierung sagt, ist doch alles nicht so schlimm, ist im Grunde, die Geheimdienste halten sich auf deutschem Boden an deutsches Recht. Und jeder, der zwischen den Zeilen liest und die Debatte ein bisschen näher verfolgt, weiß, aber sobald die deutschen Grenzen verlassen werden, und das tun unsere Bytes, die unsere E-Mails transportieren, sehr regelmäßig, die gehen dann eben über den Weg der USA und da gilt amerikanisches Recht und da können die amerikanischen Geheimdienste ziemlich weitläufig schalten und walten. Von daher ist all das, was jetzt passiert wird, also es wird versucht, zwischen EU und USA Datenschutz oder Datenaustausch eben stärker zu reglementieren, dass da gewisse Garantien eingehalten werden, aber das ist sehr, sehr schwierig, inwieweit das funktionieren wird.
Gut. Das war Christoph Dreier. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch im Morgenradio Dreieckland und wünsche einen schönen Tag nach Berlin.
Ebenso.
Schönen Tag. Danke. Tschüss.